ein bisschen schmusig, hä?
Frühstückst du gerne? Was gibt's da immer so?
Ich frühstücke eigentlich nicht. Ich mache so ein klassisches Nuttenfrühstück, Zigarette und Kaffee.
Was isst du am liebsten?
Ich mag es gern deftig. So ein Hackbraten oder Gulasch oder Roulade. Super.
Was hörst du am liebsten für Musik?
Musik höre ich eigentlich. Klingt zwar komisch, alles. Aber es ist einfach nur, ich bin breit aufgestellt. Manchmal habe ich Bock auf Jazz, manchmal habe ich Bock auf Blues, dann habe ich wieder Bock auf Rock, dann wieder auf Elektro. Auch da verschiedene Richtungen.
Wie groß bist du?
1,83 Meter.
Haar- und Augenfarbe?
Grün.
Bist du eher so ein Outgoing-Typ oder eher so ein Home-Typ?
Nee, raus. Action. Tanzen. Tanzen ist wichtig.
Und was suchst du?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nichts Konkretes.
Es ist eine Revolution. Dating-Apps verändern den Weg, wie wir uns kennenlernen. Sie heißen Tinder, LaVou, Happn oder Grindr. Wir können uns Kontakte aus der Umgebung wie im Katalog aussuchen und bieten uns selber an. Unkompliziert und einfach. Damit machen wir uns zum gläsernen Menschen. App-Betreiber wissen alles über uns. Im Gegenzug gibt es Sex oder den Glauben daran, dem Traum von der großen Liebe näher kommen zu können. Das Breitband-Feature. App und Sex. Wie das Smartphone unser Liebesleben verändert. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
Heute hatte ich, genau wie immer, 2 Brötchen und dann Kaffee plus etwas, ein O-Saft. Und
was machst du gerade so?
Ich bin Illustrator, selbstständiger Illustrator. Und ich bin in ganz verschiedenen Projekten jetzt, also immer mit Illustrationen zu tun.
Wo kommst du her? Wie alt bist du?
Ich komme aus Barcelona und ich bin jetzt 32.
Roger wohnt in Berlin. 3 Monate lang hat er die Dating-App Tinder benutzt. Sie ist der Klassiker und weltweit wohl am meisten in Gebrauch. Er bekam Fotos und Profile von Frauen angezeigt. Dann hat er mit seinem Daumen nach links gewischt, wenn er kein Interesse hatte. Nach rechts, wenn er sich einen Chat oder mehr vorstellen konnte. Fand ihn die Dame seiner Wahl auch gut, gab es ein Match. Und der Weg stand beiden frei, miteinander zu chatten, sich kennenzulernen. Am Ende hatte Roger eine Liste mit 80 Frauen, für die er sich interessiert hat. Und sie sich für ihn. Eine Stunde täglich hat er sich Minimum damit beschäftigt.
Ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen am Anfang, weil es ist wie die IKEA-Kataloge manchmal. Aber dann, ja, alle sind da Vögeln und Sex haben und am Ende. Man muss nicht so viele Gedanken sich machen. Es ist einfach so. Ich glaube, ich habe mich mit 6 oder 7 Frauen getroffen und ich hatte ein bisschen alles. Also Dates in Mauerpark, Dates in Café, Dates in irgendwelche Bar. Und ich hatte schöne Zeiten. Manchmal am Ende waren wir bei mir oder bei ihr. Schon ab und zu Sex gehabt, aber irgendwie hat man keinen Bock mehr auf wieder die gleichen Geschichten zu erzählen, vom Null und dann...
Also bei jedem Date muss man neu anfangen. Genau, ich mach ganz gern, war vorher da und bin jetzt hier.
Genau. Und man hat auch das Problem, dass man vermischt ein bisschen die Geschichten. Habe ich zu ihr das erzählt oder das war die da oder... Keine Ahnung, das hat zu mir passiert ein paar Mal.
So. Gut, okay, habe ich mich nun über Facebook angemeldet, kann ich natürlich mein Profil erstellen. Habe ich alles schon längst gemacht. Und dann kommt man zu dieser Wall mit Fotos von Männern in meinem Fall. Also es gibt ein Start. Dann sagt er dir, wann du dem begegnet bist und wie oft.
Sandra, 26 Jahre alt, kommt aus Stuttgart. Sie nutzt die App Happn. Die wurde in Frankreich entwickelt und dort zuerst auf den Markt gebracht. Happn nutzt die GPS-Funktion des Smartphones und zeigt Sandra alle Happn-User im Umkreis von 250 Metern an. Sandra ist Single und hat die App vor ein paar Monaten aus Langeweile auf ihr Telefon geladen. Sie wohnt in einer belebten Straße, an der viele Touristen vorbeikommen. Sie checken direkt auf Sandras Handy ein.
Das heißt, die App läuft die ganze Zeit und die datet sich immer ab mit Happen-Leuten, die in der Umgebung unterwegs sind.
Genau. Und jeder, der quasi diese App aktiviert hat, ploppt in dieser Wall auf. Hast du einen Namen, Alter, kannst sehen, wie viele Bilder der noch hat. Irgendwie manche Leute haben dann halt nur eins, dann brauchst du nicht draufklicken und noch weiter gucken. Und dann kannst du sofort irgendwen liken mit einem Herzchen oder via eines X's ihn einfach wegklicken. Haben wir jemanden? Wollt ihr das mal sehen?
Und hier ganz oben, der sah auch nett aus. Nein, ich habe den Brille nicht auf.
Warte. Ja, er zeigt den Mittelfinger. Oh, kann nee. Ganz lustig sein. Vielleicht aber auch nicht.
Scheint auch ein bisschen bekifft zu sein.
Ja, vielleicht. Oder betrunken mit dem Drink in der Hand. Wissen wir nicht. Dann hast du hier unten so eine kleine Karte, die dir zeigt, wo ihr euch getroffen habt.
Wo war das? Irgendwo in Stuttgart hier.
Ja, klar. Hier bei mir zu Hause. Siehst du gleich.
Also ist hier auch vorbeigelaufen vor der Tür.
Muss eindeutig vorbeigelaufen sein. Ich habe auch festgestellt, vielen bin ich hier schon 20 Mal oder so begegnet. Ich denke, das sind meine Nachbarn.
Das ist auch was. Ich meine, wenn jetzt der Typ, der über dir wohnt oder so, oder auf einmal drin ist, jemand im Gang immer Hallo sagt, dann würde ich zum Beispiel nicht wollen, dass meine Nachbarin, mein Nachbar von mir jetzt weiß, dass ich gerade Lust habe, jemanden zu daten.
Ach, bei meinen Nachbarn finde ich das gar nicht so schlimm. Das ist ja genauso wie mit meinen Mitbewohnern so. Die kriegen ja auch alles mit. Ich schalte das aber prinzipiell auf dem Weg auf Arbeit aus, weil ich nicht möchte, dass bei mir in der Agentur irgendwer mitkriegt. Ich finde es unangenehm, wenn das mit Kollegen irgendwie, wenn die wissen, dass ich auf der Suche bin und solche Sachen.
Das heißt, du musst aber auch jeden Morgen daran denken, das Ding wieder auszumachen auf dem Weg zur Arbeit. Das heißt, das ist schon so in deinem Kopf drin. Das
ist schon Routine, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Zum Nuttenfrühstück gibt es immer den Happen-Ausknopf.
Ja, ja, na, erstmal wird durchgescrollt und geguckt, ob was Neues, Nettes dabei war. Und
wann nutzt es zum ersten Mal am Tag?
Unterschiedlich. Also entweder tatsächlich morgens, wenn ich noch Zeit habe und meine Zigarette rauche und alle News durchgeguckt habe, die ich irgendwie da morgens bei dem ersten Kaffee durchschaue. Ansonsten da tatsächlich nur, um das auszuschalten. Und dann abends, aber auch nicht, manchmal mache ich es auch abends dann gar nicht wieder an, dann habe ich das auch vergessen oder habe irgendwas anderes vor.
Ich hatte auch ein paar Freunde, die wussten mein Date, die wussten über mein Date und dann, ich habe ein bisschen alles vorbereitet, wenn das Date nicht klappt, konnte er mich anrufen und dann, wir treffen uns und dann ich absage und sage tschüss zu diesem Mädchen.
Ach so, du hast gesagt, du schreibst eine SMS ganz kurz oder so, sagst Bescheid, bitte rettet mich. Das hast du echt vorbereitet?
Genau, ja. Ja, weil manchmal ist es sehr, sehr ätzend.
Wie hast du deine Freundin kennengelernt?
Also, sie war eine Bekannte von zwei Freunden, aber lustigerweise, wir hatten uns in Tinder auch. Und dann, wir haben ein Date organisiert und dann hat es sehr, sehr gut geklappt. Und dann,
scheinbar, ihr seid ja zusammen.
Ja. Ja, ich bin so ein bisschen dankbar auch. Also ich bin auf jeden Fall dankbar zu Tinder wegen das.
Du wohnst im Erdgeschoss in dieser sehr belebten Straße. Hier kommen wahnsinnig viele Touristen und Stuttgarter vorbei. Was sind so deine Erfahrungen mit Happen?
Sehr lange habe ich das einfach nur auch wieder so als so eine Art Spiel genutzt und hatte aber tatsächlich letzte Woche mein erstes Online-Date über Happen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, okay, wenn dann rigoros sagen, gleich treffen und angucken. Weil dieses Schreiben liegt mir dann einfach nicht. Dann habe ich das auch relativ spontan gemacht. Letzte Woche war ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, habe dem Typen gefragt, was er macht. Er meinte, mit dir einen Drink nehmen. Dann bin ich gleich wieder umgestiegen. Ich war noch in der Bahn. Zack, und 5 Minuten später haben wir uns an der Haltestelle getroffen. Sind was trinken gegangen, 2 Bier. Haben uns ganz nett unterhalten. Keine üble Überraschung. Sah auch aus wie auf dem Foto. Netter Typ, ein bisschen nervös wirkte er. Ging dann aber doch zum Ende hin, wir sind so eine Feuerleiter hochgeklettert. Und naja, hat sich so ergeben, haben wir gesehen, haben gedacht, na Mensch, kann man da hoch? Na, dann können wir doch mal da hochlaufen. Hatten einen Ausblick über die Stadt und dann hat er mich geknutscht und dann sind wir auch noch zu ihm gegangen. Also hat dann doch so ein Ende genommen. Naja.
Hat dich das jetzt angefixt, das häufiger dazu zu benutzen, auch echt Leute zu treffen?
Ja, klar, total. War super, deswegen habe ich auch gleich, warte, lass mich überlegen, 3 Tage später oder so, den nächsten getroffen, der war leider gar nichts. Er hat mir dann auch zu verstehen gegeben, dass er irgendwie mich ganz gut findet. Und dann habe ich aber auch, wie ich das sonst mache, immer ziemlich ehrlich dem gleich ins Gesicht gesagt, so, ah ja, nee, ich glaube, das mit uns beiden, das wird hier nichts so. Also erstens sah er auf den Fotos attraktiver aus als in Wirklichkeit. Dann bin ich ziemlich groß und er war nicht ganz so groß. Und von der Art her hat das einfach nicht gepasst. Und den habe ich aber auch gefragt, wie viele er bisher getroffen hat. Er meinte, ja, ab und zu. Ich habe mir von ihm sein Telefon geben lassen. Ich wollte nämlich gerne mal sehen, wie sich Mädchen so darstellen in dieser App. Und habe gefragt, ob ich da mal durchscrollen kann auf seiner Wall, weil ich das ganz interessant fand. Und dann kam aber auch die super Überraschung. Der Typ hatte halt wirklich jede Tussi geliked. Jede. Tja, so geht's auch. Ich so, wieso machst du das? Na, man muss doch wissen, wer einen gut findet auf der Straße, sagt er. Finde ich am Ende doch ehrlich und ganz witzig. Eine Niete, neue Runde, neues Glück. Gucken wir mal. Also ich bin, wie gesagt, seit letzter Woche, seit ich dieses erste Treffen habe, wirklich motiviert.
Tanzstunden besuchen im Allgemeinen die 16- bis 18-Jährigen, die dort ihre ersten schüchternen Tanzschritte versuchen und lernen sollen, sich in Gesellschaft sicherer zu benehmen.
Der Abschlussball war eigentlich so ganz toll. Zuerst musste man halt einmarschieren zusammen und dann musste man uns alle im Kreis aufstellen.
Junge Leute, sagen sie, gehen wieder auf Tuchfühlung. Händchen halten ist nicht mehr verpönt.
Früher waren die Tanzstunden die erste Gelegenheit, dem anderen Geschlecht körperlich nahe zu kommen. Schon länger aber sind es die 13- bis 15-Jährigen, die ihre ersten schüchternen Versuche auf dem Liebesparkett des Internets starten. Ein Drittel der Paare in den USA, die zwischen 2005 und 2012 geheiratet haben, haben sich online kennengelernt. Viele noch über Internetseiten. Jetzt aber kommen die Apps. Konrad Paul Liesmann ist Professor an der Universität Wien für Methoden und Vermittlung von Philosophie und Ethik. Von ihm will ich wissen, was uns antreibt, welche Machtgefühle entstehen und wie können wir der Vielfalt von angebotenen Sexualpartnerinnen und Partnern Herr werden. Herr Professor Liesmann, finden Sie es schade, dass es zu Ihrer Studentenzeit keine Dating-Apps gab?
Naja, also wenn ich mir so die Aktivitäten meiner Assistentinnen und meiner Studenten ansehe, könnte man das in der Tat ein wenig bedauern. Denn natürlich ist es gerade für junge Menschen ja immer ganz, ganz wichtig, wie lerne ich wo, wen, unter welchen Umständen kennen. Und Dating-Apps haben gewisserweise diese Frage schon sehr erleichtert.
Jetzt scheinen diese Apps ja vor allen Dingen Wert auf das Aussehen der Menschen zu legen. Partnerinnen und Partner werden ja aufgrund ihrer Erscheinung für gut oder schlecht befunden und auch nur für eine Erscheinung, die auf einem Bild manipuliert sein kann oder zumindest nicht so die ganze Wahrheit darstellt. Was ist Ihrer Meinung nach schön im digitalen Zeitalter und wie unterscheidet sich das von dem Schönen der Vergangenheit?
Naja, es war ja immer schon so, dass wenn man darauf aus war, jemanden kennenzulernen in einem Zusammenhang, wo man auf nichts anderes setzen konnte als auf das Aussehen. Ja, es gibt ja unterschiedliche Formen, früher vor allem, wie Menschen zueinander geführt worden sind. Da gab es ja auch ritualisierte Formen der Begegnung. Man denke an die Rolle, die Tanzkurse mal gespielt haben, die Gesellschaften gespielt haben, die Kirchgänge gespielt haben. Nicht? Also Faust lernt Grete nach einem Kirchgang kennen. Wenn solche ritualisierten Formen nicht existieren, sondern man auf der Straße, in einem öffentlichen Verkehrsmittel, bei einer Party, in einem Club jemanden ansprechen will oder kennenlernen will, geht man ja auch nach dem Aussehen. Aber es ist natürlich das Aussehen, das eine Person in ihrer gleichsam lebenden Umgebung an den Tag legt. Man sieht auch gleichzeitig, wie er blickt, man sieht, wie er sich bewegt. Man hört ihn vielleicht sogar schon im ersten Moment, wo man ihn erblickt, wie er spricht. Und das ist ganz was anderes, als nur ein Foto zu sehen. Ja, also jemanden nur nach einem Foto auszuwählen, das ist sozusagen die Reduktion auf das Minimum äußerlicher Merkmale. Soweit ich das beobachten kann, kommt es dann doch eher darauf an, auch in diesem einen Foto, das er jetzt alles sagen muss, vielleicht eine Pose an den Tag zu legen oder eine kleine Andeutung zu machen einer bestimmten erotischen Ausstrahlung, ein bisschen ein entblößter Oberkörper oder Andeutungen von Reizunterwäsche, wie auch immer. Ja, das scheint mir dann das Entscheidendere zu sein, als jetzt die krumme Nase digital grad zu machen.
Aber was macht das mit einer Gesellschaft, die sich ihre Partner aussucht aufgrund von Fotos, 2-3 Fotos, die man auf so einer App sehen kann?
Ja, das ist eher sozusagen eine Art, eine Form von Marktbeobachtung, würde ich sagen. Eine Art von Austesten, wie komme ich an, wie spontan bin ich selber, wie bereit bin ich selber, mich auf jemanden sehr, sehr schnell, sehr, sehr kurz, sehr, sehr oberflächlich einzulassen. Und vielleicht entwickelt sich dann daraus etwas. Deshalb sind ja solche Dating-Apps ja auch anders konstruiert als etwa diese Möglichkeiten der Internetpartnersuche, wo man ja wirklich komplexe Profile eingeben muss und wo alles sozusagen vom ganzen Design her darauf aus ist, das könnte, oder du suchst mehr als nur eine flüchtige Begegnung, du suchst wirklich einen Partner und überleg dir das gut. Also das, denke ich, sind doch nochmal zwei Ebenen.
Also relativ unwahrscheinlich, dass die Hochzeit irgendwann ansteht, wenn ich jemanden über Tinder kennengelernt habe.
Ich glaube, es liegt davor. Es ist sozusagen eine Form sozialer, erotischer, sexueller Kommunikation, stark gekennzeichnet noch von diesem Moment einer gewissen Spontanität, Beliebigkeit und damit auch sozusagen Konsequenzlosigkeit. Und das ist vielleicht auch dasjenige, wo man sagen kann, dass man jetzt hier ein bisschen kulturphilosophisch darüber nachdenken könnte. Das verändert natürlich das Verhalten der Menschen im Bereich des Sexuellen, des Erotischen, des Sozialen. Es verstärkt natürlich diese Mentalität. Die Welt ist ein riesiger Markt. Auch die Welt der sozialen Beziehungen, auch die Welt der sexuellen Kontakte ist ein riesiger Markt. Ich schaue, in welchem Marktsegment ich mich am besten positionieren kann. Ich wähle aus. Dieses berühmte Wegwischen der Bilder bei Tinder zum Beispiel ist ja legendär. Man blickt jemanden eine Sekunde an und entscheidet, käme der in Frage, käme der nicht in Frage. Ist das ein Mensch, der mich interessiert? Interessiert ihn der gar nicht? Und eine kleine Bewegung und einen Finger hat sozusagen über die Möglichkeit eines Schicksals, unter Anführungszeichen, jetzt entschieden. Das verstärkt natürlich.
Haben diese Apps nicht aber auch so ein implizites Machtgefühl, das wir haben, wenn wir auf Tinder eben entscheiden können, weg damit oder her damit, oder ich kann sagen, ich antworte dir nicht. Was macht dieses Machtgefühl auch mit dem Sexual- und Liebesverhalten?
Ganz sicher gibt es dieses Machtgefühl, aber das ist sozusagen ein Element überhaupt dieser digitalen Kommunikationswelten. Ja, wir fühlen uns ja auch in anderer Weise, wenn wir uns in der digitalen Welt bewegen, mächtig. Wir haben Zugriff auf alle Informationen dieser Erde. Also wenn man das galt früher nur für einen Gott. Ja, heute gilt das für jeden, der ein Smartphone besitzt. Ja. Im Bereich sozusagen des Erotischen und des Sexuellen, im Bereich der sozialen Kommunikation ist das meines Erachtens natürlich ein ganz starkes Moment. Also dieses Gefühl, ich habe jetzt hier eine Auswahl von Menschen und ich kann jetzt tatsächlich ganz souverän darüber entscheiden, wen will ich nicht, wird ja nur von dem Bewusstsein getrübt, dass auf der anderen Seite über mich selber genauso schnell entschieden wird.
Es erscheinen ja hunderte Leute auf dem Display, die alle parat stehen, um von mir entdeckt und kennengelernt zu werden. Was macht diese Optionenvielfalt mit uns?
Optionenvielfalt verschafft auf der einen Seite natürlich immer eine Zunahme an Freiheit. Das ist auch bei der Optionenvielfalt in jedem Marktgeschehen der Fall. Und schafft auf der anderen Seite eine ganz spezifische Form von Überforderung. Nämlich nachdem es im menschlichen Leben ja nichts Vollkommenes gibt, wird man immer das Gefühl haben, naja, der Mensch ist jetzt zwar ganz nett, ich verstehe mich gut mit ihm, ich finde ihn auch sexuell anziehend und alles, aber es gibt noch ungefähr 100.000, die darauf warten, auch von mir gedatet zu werden. Und da ist doch sicher einer dabei, der alle diese Vorstellungen, die ich habe, im noch höheren Maße erfüllt, als der jetzt gerade mir gegenüber sitzt und mich dumm anstarrt.
Die Suche geht weiter. Was würden Sie den Leuten empfehlen?
Richtig, ja. Das ist ganz, ganz schwierig, denn auf der einen Seite kann man, gerade weil die Möglichkeit besteht, es niemandem verwehren, weiterzusuchen. Man kann ja auch süchtig werden nach diesen Optimierungen. Das heißt, wir verschaffen uns und auch unseren Partnerinnen und Partnern dieses Gefühl, pass mal auf, das ist alles echt nur vorläufig. Ja? Das heißt, was man raten kann, ist, wenn man jemanden gefunden hat oder wenn jemand zusammen sein will und einem das wirklich etwas wert ist, muss man sich von diesen Applikationen einfach abmelden. Ansonsten bleibt das ein ständig irritierendes Moment im Hintergrund und wird es uns nicht erlauben, uns auf einen Menschen wirklich einzulassen.
Was hätten denn die Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts zu all dem gesagt?
und von mir sehr geschätzter Philosoph Günther Anders hat schon, als er im Exil in Amerika in den 40er Jahren war, die Erfahrung gemacht, dass dort am Campus, an den Universitäten, die Studenten und Studentinnen bestimmte sozusagen Beziehungen auf sehr direkte Art und Weise anbahnen. Und er hat das vermisst, was er die europäische Kultur des Erotischen genannt hat. Das heißt, das Einschlagen von Umwegen, ja? Das Schreiben von komplizierten, verklausulierten Briefen, das nächtelange Diskutieren über politische, philosophische Probleme und jeder weiß, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern man will mit diesem Menschen, mit dem man diskutiert, eine erotische Beziehung aufnehmen. Ja? Günther Anders hat diesen Befund schon damals in dem Satz zusammengefasst, das Prompte ist das Barbarische. Andere Philosophen, ich denke etwa an Schopenhauer, der einen sehr nüchternen Blick auf den Menschen hatte, der hätte wahrscheinlich gesagt, na endlich wird nicht lang herumgeredet, endlich wird nicht die Liebe verklärt als etwas, was sie nicht ist, sondern es wird ganz klar auf den Punkt, ohne große Umwege, ohne Abstriche, ohne unnötigen Aufwand, das getan und das gesagt, worum es geht, nämlich um Sex. Um nichts anderes. Oder es wird gar nicht mehr so getan, als ginge es um etwas anderes, sondern dieser Schleier falscher Gefühle, wie das auch Karl Marx etwa diagnostiziert hat, wird durch diese Marktorientierung in der bürgerlichen Gesellschaft zerrissen und die Dinge treten sozusagen in ihrer Klarheit und ihrer Nacktheit zutage. Jeder weiß, woran er ist, jeder weiß, worum es geht und jeder weiß, diese Dinge werden nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage, also nach Marktgesetzen, geregelt. Also auch so könnte man sich vielleicht denken, haben das Philosophen gesehen.
Wenn ich jetzt an die Schmonzetten im Abendprogramm denke, da lernen die Leute sich auf ganz altertümliche Wege kennen. Kann es nicht sein, dass irgendwann im ZDF-Herzkino Sonntagabend die Leute sich per App kennenlernen und alles ganz schnell geht, der Film dann nicht mal 90 Minuten dauern muss?
Ja, der Film würde dann nur noch 9 Sekunden dauern und das ist kein abendfüllendes Programm. Deshalb denke ich, dass in bestimmten kulturellen Produktionen natürlich unsere Sehnsucht danach, dass nicht alles so nüchtern ist und nicht alles so schnell geht, sich weiterhin halten wird. Es werden ja auch wahrscheinlich weiter Liebesromane geschrieben werden, wo Begegnungen simuliert werden, die so in der Realität wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden können, so vielleicht auch nie stattgefunden haben. Aber man muss schon unterscheiden zwischen der Art und Weise, wie wir leben und wie wir hier unser Beziehungsleben sozusagen auch organisieren und gleichzeitig den Sehnsüchten und den Fantasien, die wir entwickeln. Ja. Solche magischen Momente liefern natürlich diese Dating-Applikationen nicht, aber ich glaube, menschliches Leben kommt ohne solche Momente auch nicht aus.
Wir verdoppeln uns. Unsere Profile auf den Dating-Apps erhalten ein Eigenleben. Sie spiegeln den Teil von uns wider, den wir für besonders spannend, attraktiv und vorzeigbar halten. Unsere Armmuskeln, die Büchersammlung im Hintergrund auf unseren Profilfotos oder unseren einstudierten Selfie-Blick. Die erste Dating-App kommt im Jahr 2009 auf den Markt. Sie heißt Grindr und ist bis heute für homosexuelle Männer ein wichtiges Dating-Instrument, hat um die 7 Millionen User. Sie kommen aus 192 verschiedenen Ländern. Täglich werden 30 Millionen Nachrichten ausgetauscht und 2 Millionen Bilder versendet. Die homosexuellen Nutzer der Dating-Apps sind den heterosexuellen Nutzern im Vorteil. Sie sind länger dabei, haben mehr Erfahrung im Umgang mit der neuen Technologie.
Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 24 ans et je vis à Paris depuis maintenant 7 ans.
Guten Tag, ich heiße Cyril und bin 24 Jahre alt. Seit 7 Jahren lebe ich in Paris. Ich nutze diese Dating-Apps schon seit es sie gibt. Vor Grindr und Tinder war ich auf ähnlichen Seiten unterwegs. Als ich noch jünger war, hatte ich das Problem, dass ich abhängig von ihnen war. An einige Erfahrungen kann ich mich kaum noch erinnern. Als die Dates irgendwann zur Gewohnheit wurden, sind viele der Gesichter langsam aus meinem Gedächtnis verschwunden. Einmal, es war schon spät, hatte ich entschieden, einen Typen zu mir einzuladen. Ich war ein bisschen besorgt, weil wir kaum Informationen über uns ausgetauscht hatten. Er schien etwas brutal zu sein. Aber vielleicht ist das ja einer der Hauptgründe, warum wir uns von diesen Apps Dates servieren lassen. Weil es praktisch unmöglich ist, eine wirkliche Idee von den Personen zu bekommen. Ich meine, im Vergleich dazu, wie wir uns auf den Plattformen darstellen. Also dieser Typ, der ein bisschen gewalttätig wirkte, kam dann zu mir und am Ende war es jemand, mit dem ich eine ganz schöne Nacht verbracht habe.
Extrêmement agréable et je
ich habe es am Ende nicht bereut.
Finalement, je l'ai pas regretté.
Ich habe mit dem Typen geschrieben und sah noch mega gut aus, wusste nicht so richtig, ist das fake oder nicht.
Tim ist 25 Jahre alt und kommt aus Hamburg.
Musste den nächsten Morgen super früh raus, um in die USA zu fliegen, aber er war den letzten Tag in Berlin, angeblich. Und dann dachte ich mir so, fuck it, das willst du wissen. Weil er war halt so ehemaliger Footballspieler und jetzt angeblich in einem Anwaltsbüro die Timoschenko mitvertreten. Und da dachte ich mir so, das klingt auch zu spannend. Das war im Radisson, auf der obersten Etage, wo ich auch schon dachte, gut, wenn das dann kein Fake ist, dann muss er reiche Eltern haben. Weil das war ein bisschen teuer da oben ist. Ja, dann bin ich halt oben und dann war der halt echt.
Und dann?
Dann habe ich gesagt, Sex will ich ja nicht haben. Wir können gerne was trinken. Ich muss ja auch bald wieder los eigentlich, um zumindest noch zu Ende zu packen. Und dann schlafen fast eh nicht mehr. Und 20 Minuten später haben wir gebumst. Und jetzt schauen wir zwar irgendwie 2-3 Jahre später immer noch mal auf Facebook, aber gesehen haben wir uns seitdem nicht mehr.
Diese Verabredung, wenn man sich verabredet, man will sich treffen und dann hat man ja irgendwie so einen Vertrag miteinander geschlossen. Leute schreiben sich ja vorher genau, wie es ablaufen soll zum Beispiel, geben sie so ein Drehbuch. Wie schwer ist es denn, wenn man so einen Vertrag geschlossen hat, da wieder rauszukommen, wenn man merkt, eigentlich ist das gar nicht mein Typ?
Also für mich eigentlich relativ einfach. Am Anfang habe ich einfach irgendwelche Ausreden gefunden, einfach und bin einfach abgehauen im Restaurant. Aus dem Hintereingang oder sonst wo. Hab denjenigen dann mit der Rechnung sitzen lassen. Aber das ist so ein richtig schlimmer Typ irgendwie war. Und später habe ich mir einfach einen Spaß draus gemacht. Hab dann einfach gemerkt, okay, die Zeit ist jetzt irgendwie eh vergeudet. Da würde ich mir viel mehr mitlaufen. Sonst habe ich also kein Problem mehr, diesen Vertrag aufzulösen. Dann einfach meinst, okay, so wie du dich im Internet dargestellt hast und auch die Fotos, die du da drin hattest, die waren dann wohl doch ein bisschen sehr schmeichelnd, sieht super gut auf dem Foto aus, aber bewegt sich nicht gut, hat kein schönes Lächeln, ist einfach unsympathisch. Da finde ich, hat man jetzt keinen Vertrag geschlossen, trotzdem denjenigen super nett finden zu müssen oder mit dem ins Bett zu steigen. Ja.
Il y a aussi une autre fois où voilà, j'étais en train de rechercher quelqu'un sur une application.
Ein anderes Mal habe ich nach jemandem gesucht, der direkt in meiner Nähe war. Mit der GPS-Funktion von Grindr geht das ja. Dann habe ich gemerkt, dass eine Person 7 Meter von mir entfernt war. Ich lag in meinem Bett. Es war 2 Uhr morgens. Ich bin verrückt geworden. Ich habe in meinem Schrank und unter mein Bett geschaut. Dann haben wir angefangen, miteinander zu schreiben. Das war aber rasch vorbei. Ich denke, dass wir beide uns unwohl fühlten, zu nah an der Privatsphäre des anderen. Wir waren uns räumlich zu nah, als dass wir uns im echten Leben hätten treffen können. Ich denke, dass das ganz lustig ist und am Ende auch irgendwie beruhigend.
Also in welchen Momenten löschst du die App wieder? Also wie fühlst du dich dann in diesen Momenten? Was für Gründe gibt es dafür?
Eigentlich Enttäuschung über mich selbst, dass ich schon wieder so viel Zeit einfach mit diesen Dingern verbracht habe. Vor allem, weil sie dich total ablenken. Du drehst die ganze Zeit nur so, hat vielleicht jemand geschrieben? Hat jemand geantwortet? Also habe ich eigentlich gemerkt, als ich dann die Apps mal gelöscht habe. Einfach wirklich mal mit Augen auf so durch die Stadt. Da ergeben sich auch eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Und dass es dann vielleicht nicht so, in Anführungszeichen, schnell geht wie im Internet. Aber andererseits ist es ja über die ganzen Apps auch nicht wirklich schnell, weil du ewig hin und her schreibst. Aber manchmal reizt es einen dann doch und die Apps werden wieder installiert, um zu gucken, was hat sich geändert, was ist neu, wie beliebt bin ich. Und genau dann fällt man wieder in das alte Muster rein, dass man aufwacht und das Erste, was man ist, öffnet diese App, um zu gucken, ob man eine Antwort bekommen hat. Und wenn nicht, dann guckt man eben nach dem Zähneputzen nochmal und nach dem Frühstück und zum Mittag und ist dann irgendwann ganz verzweifelt, dass niemand schreibt und wenn, dann nur ein alter Sack.
Also ein abschließendes Urteil habe ich nicht. Aber ich kann sagen, dass die Apps mir zweimal geholfen haben, Leute zu finden, mit denen ich für einige Jahre zusammen war. Also vielleicht ist das grundsätzlich gar nicht so eine schlechte Sache.
Ça reste à voir.
Die Technologie sorgt für eine Pluralisierung der sexuellen Angebote. Die Suche nach Sex und Beziehung wird enorm beschleunigt. Die Auswahl von potenziellen Partnerinnen und Partnern wird größer. Der Suchradius ausgeweitet über unser soziales Umfeld hinaus. Und dennoch entstehen durch die Apps neue Blasen. Irgendwann kennen wir das Angebot im Umkreis. Profile, Avatare werden zu direkten Nachbarn. Wir wissen, wann sie online und zu Hause sind.
Oh, great. Okay, that's fantastic. Thanks very much.
Sharif Mollabokus ist Seniordozent an der Universität von Sussex in Großbritannien. Seit 15 Jahren erforscht er die Dating-Subkultur homosexueller Menschen weltweit. Was macht Grindr so erfolgreich?
I think Grindr is undoubtedly the market leader worldwide in these kinds of applications. And it's interesting.
Ich denke, dass Grindr bei dieser Art von Applikation unbestritten weltweit der Marktführer ist. Und es ist ganz interessant, wenn Sie in die App Stores schauen, ob für Android oder Apple, werden Sie viele ähnliche Angebote finden. Grindr aber ist in meiner Forschung von Studienteilnehmern oft als das Allgemeine, als die Haupt-App dieser Form charakterisiert worden. Der Grund, warum sie so erfolgreich ist, dass sie mit dieser Technologie die erste auf dem Markt war. Sie hatte ein sehr einfaches und sauberes Design. Mit vielen Aspekten bedient sich die App den Elementen der schwulen Dating-Kultur, die bereits durch Internetseiten Bestand hatte. Sie haben das für Smartphones adaptiert und angepasst. Außerdem haben sie die GPS-Funktion mit eingebaut. Denn eines war für alle schwulen, Lesben, Bi- und Transgender-Gemeinschaften schon immer sehr wichtig, andere zu lokalisieren, die auch dieser Gruppe angehören. Zum ersten Mal haben wir eine Technologie, die homosexuellen Menschen erlaubt, sich gegenseitig in echten Räumen zu finden. Grindr, denke ich, bleibt sehr populär. Aber soweit ich das gerade mitbekomme, sagen viele Benutzer, ich habe Grindr auf meinem Telefon, aber ich habe auch andere Applikationen und ich wechsle zwischen ihnen hin und her.
Grindr, I think, continues to be very popular. But increasingly what I'm hearing from my participants is I have Grindr on my phone, but I also have other applications and I move between them.
Was haben Ihre Studienteilnehmer darüber gesagt, wie lange sie online sind und vor allem, wo sie die App benutzen?
Qualitativ, was ich bei den meisten meiner Studienteilnehmer herausgefunden habe, ist, dass sie zwischen 1 und 5 Minuten auf der Plattform verbringen, um schnell zu gucken, was gerade los ist. Wenn sie dann jemandem schreiben, kann das natürlich erheblich länger dauern. Die meisten Leute beschreiben das als eine Aktivität, die sie betreiben, wenn sie gerade zwischen 2 Aktivitäten Zeit haben. Also, sie gehen zu Grindr, wenn sie das dringende Bedürfnis haben oder weil sie gerade zwischen irgendwelchen Tätigkeiten stehen. Wenn sie Bus oder Bahn fahren, Grindr wird zwischen einem Meeting und dem Abendessen eingeschaltet oder wenn man gerade von einem Ort zum anderen läuft.
Nicht viel Zeit, um mit dem Profil Leute zu ködern. Es geht ja um den ersten Eindruck. Wie erstellt man für sich das perfekte Profil und wie haben sich die Profile im Laufe der Zeit gewandelt?
Wenn ich die Antwort darauf hätte, wie man das perfekte Grindr-Profil erstellt, würde ich furchtbar viel Geld damit machen können. Es gibt bestimmte Trends, die bestimmte Reize setzen. Zuerst einmal würde ich sagen, dass ein Foto vom Gesicht, das sogenannte Facepic, sehr wichtig ist. So wie das ja in vielen digitalen Kulturen Bedeutung hat. Sein Gesicht zu zeigen, wird hier zu einer Währung. Das ist unvermeidlich, denn es geht hier um Sex und Dating und beides basiert meistens auf Körperlichkeit. Es ist ja nicht erlaubt, öffentlich Bilder zu zeigen, die völlige Nacktheit, Genitalien oder explizit sexuelle Handlungen zeigen. Sie werden aber zuhauf Leute finden, die Fotos von ihren im Fitnessstudio trainierten athletischen Körpern zeigen. Das sichert denen eine Menge Aufmerksamkeit zu. Eine Sache, die Grindr und alle anderen Applikationen betrifft, ist, dass sie nicht viele Informationen auf ihrem Profil geben können. Es handelt sich gänzlich um visuelle Formen der Kommunikation. Ihr Bild, das erste Bild, das Leute von Ihnen auf Ihrem Profil sehen, ist ein unheimlich wichtiges Bild. Und wenn Sie nicht hart daran arbeiten, wenn Sie an dieser Stelle nichts Reizvolles anbieten, kann das zu einem Problem werden.
Haben denn die Menschen jetzt durch diese Apps mehr Sex als früher, bevor das alles angefangen hat?
Um ehrlich zu sein, die Forschung ist sich da nicht sicher. Zuerst einmal müssen wir definieren, was wir genau als Sex begreifen. Der zweite Aspekt ist, dass wir nicht viele Daten darüber haben, wie viel Sex homosexuelle Männer vor dem Einzug der digitalen Technologien hatten. Was wir heute wissen und was auch meine Forschungen zeigen, ist, dass Menschen, die Grindr und andere Applikationen, aber auch Dating-Websites benutzen, mehr Sex haben als Leute, die diese Angebote nicht nutzen. Aber ich muss deutlich sagen, diese Leute, die dort nicht zu finden sind, suchen vielleicht gar nicht nach Sex. Es könnte also so sein, dass Leute nicht mehr Sex haben, weil es Grindr gibt, sondern dass für die Suche danach Grindr einfach stark genutzt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Trefforten wie Cruising Areas, Bars oder Saunen.
Aber geht es bei diesen Applikationen wirklich immer nur um das eine? Geht es nur um Sex?
I think perhaps my favorite story was from a man who used Grindr because he wanted to find out.
Eine meiner Lieblingsgeschichten stammt von einem Mann, der Grindr benutzte, um in einer neuen Stadt, in die er bald ziehen wollte, herauszufinden, wo eine schwulenfreundliche Wohngegend sei. Er stellte sich also auf die Straße und schrieb 15 Männer an, die in der Nähe dieser Straße lokalisiert wurden. Er schrieb: Ich suche nicht nach Sex, aber ich suche nach einer neuen Wohngegend. Ist das hier eine schwulenfreundliche Nachbarschaft? Das ist ein komplett anderer Weg, Grindr zu benutzen, völlig asexuell. Nichtsdestotrotz erinnert uns das an die Idee der Möglichkeit für homosexuelle Männer, miteinander in Verbindung treten zu können. Und zwar nicht nur für Sex, sondern auch aus vielen anderen Gründen. Das ist in einem gewissen Sinne die Reformation der homosexuellen Gemeinschaft.
Dennoch, Homosexuelle gelten ja in weiten Teilen der Gesellschaft als nicht gerade monogam. Promiskuität lautet ein ewiger Vorwurf. Verstärken solche Dating-Apps dieses Gefühl bei den Leuten, die nicht Teil des Netzwerks sind?
Wenn wir von Paaren, also von nicht monogamen Beziehungen dort sprechen, die auf Grindr gesehen werden, müssen wir berücksichtigen, dass Grindr einfach ein neuer Weg ist, das sichtbar zu machen. Das Phänomen gab es ja auch schon vorher und außerdem ist folgender Aspekt sehr wichtig. Wenn Sie ein monogames Leben führen, ein monogames Paar sind, dann sind Sie dort unvermeidlich nicht sichtbar. Sie haben sich dazu entschieden, sich in der schwulen Szene nicht so sehr einzubringen.
Grindr, Gaydar oder Tinder, sie bringen Vorteile für eine Gruppe von Menschen, die jahrzehntelang auch in Deutschland kriminalisiert und an den Rand gedrängt worden ist. Jetzt gibt es die Gelegenheit, sich zu erkennen, zu begegnen, ohne einschlägige Orte aufsuchen zu müssen. In der Stadt und auf dem Land. Es ist vor allem in Gesellschaften nützlich, in denen noch heute Jagd auf Homosexuelle gemacht wird. Treffen sind möglich, ohne bekannte Treffpunkte besuchen zu müssen. Aber die Dating-Apps bringen nicht nur Gutes. Wer Grindr benutzt, gibt seinen Standort bekannt. Die App zeigt 50 andere Nutzer in der Umgebung an und sagt, wie weit sie von einem selbst entfernt sind. Es wird nicht gezeigt, in welche Richtung man gehen muss, um jemanden zu begegnen. Aber exaktes Orten ist dennoch möglich. Durch Triangulation ist es einfach, Menschen zu finden. Wenn man weiß, dass die Person von einem Ort einen Kilometer entfernt ist und vom anderen Ort 800 Meter, dann ist klar, wo sie sich auffällt. So haben in Ägypten angeblich Polizisten Jagd auf Homosexuelle gemacht. Seit einiger Zeit gehen Warnmeldungen durch das Netz. Auch Grindr selbst hat nach einigem Zögern reagiert und die Distanzfunktion ausgeschaltet. Nicht nur in Ägypten, auch in Saudi-Arabien, Nigeria und Russland. Seitdem hat sich viel verändert. Ich rufe Ahmed via Skype an. Er wohnt in Kairo, ist 30 Jahre alt.
Ich nutze die App, wenn ich jemanden einladen will oder wenn mir gerade langweilig ist. Dann gucke ich halt so herum. Es ist für mich auch zu einem sozialen Medium geworden. Ich checke es regelmäßig. Und wenn es Klick macht, macht es eben Klick.
Die Betreiber von Grindr haben ja nach einigem Druck von außen die GPS-Funktion für Ägypten ausgeschaltet. Vermisst du das?
Oh ja, das mache ich. Zu Beginn, als sie das geändert hatten, fühlte ich mich sicherer und dachte, dass es wirklich nett ist, dass sie sich um unsere Sicherheit kümmern und uns diesen Schutz gewähren. Aber ja, ich vermisse es wirklich. Ich vermisse es.
Wie sehr ist denn diese Fahndungsmethode der Polizei ein Thema?
Ich habe auf Grindr Warnungen erhalten, die das Netzwerk den Usern geschickt hat. Wir sollen vorsichtig sein, weil die sich im Chat so verhalten wie normale Leute, wohl aber verdeckte Ermittler der Polizei sein. Ich habe nicht gehört, dass irgendjemand direkte Erfahrungen gemacht hat, aber Angst haben wir schon. Das spüre ich richtig, wenn ich mit Leuten schreibe. Die Umgangsformen auf Grindr haben sich verändert.
Was genau hat sich verändert?
Ich denke, da sind mehr Leute, die jetzt schüchterner sind. Dieses Hi, wie geht's dir, wonach suchst du, nach Sex oder nach was anderem, das gibt es immer noch. Aber da sind welche, die sich nur treffen wollen, um Freundschaft zu schließen. Der Wandel zeigt sich auch dadurch, dass die Leute weniger Fotos von sich zeigen. Es sind kaum noch Gesichter auf den Profilen zu sehen und die meisten wollen auch keine Bilder mehr tauschen. Normalerweise frage ich nach dem ganzen Hallo, ob ich ein Foto haben kann. Jetzt sagen sie, nein, nein, ich muss dich kennen, bevor ich dir ein Foto von mir schicke. Du bekommst erst nach einer Stunde Chatten ein Bild zu sehen. Oder manchmal sogar erst nach ein paar Tagen. Nicht jeder hat dafür die Geduld. Einige, und ich bin einer davon, lassen das dann halt sein. Wenn du so paranoid bist, habe ich keine Lust auf ein Treffen und auch nicht auf ein Gespräch, verstehst du?
Aber du triffst dich immer noch mit den Leuten über diese App. Wie versuchst du dich zu schützen und nicht an die Falschen zu geraten?
Ja, das mache ich. Ich siebe jetzt aber mehr aus, mit wem ich schreibe und mit wem nicht. Ich bevorzuge, auf Englisch zu schreiben, nicht auf Arabisch. Wenn jemand kein Englisch spricht und nicht gleich Fotos mit mir teilt, filtere ich ihn aus. Aber mir ist etwas Interessantes aufgefallen. Ich hatte keine unheimlichen Begegnungen, aber seit diese ganze Undercover-Diskussion begonnen hat, bekomme ich komische Mitteilungen. Sowas wie, hi, ich bin Ahmed oder Ahmad oder wie auch immer. Ich bin Ingenieur, ich lebe in dieser und dieser Gegend und ich bin 29 Jahre alt. Ich kriege also kurze Biografien geschickt und dann immer die Frage, und du? Es kommen echt viele dieser Nachrichten, aber so läuft das normalerweise ja nicht. Und sie sind immer auf Arabisch, so als würde sie jemand kopieren und einfügen. Das macht mir Angst. Ich antworte darauf nie, ich bin da skeptisch. Aber vielleicht ist das nur die Paranoia, die jeder hier jetzt hat. Ich blocke die dann immer.
Wenn du jetzt jemanden gefunden hast, den du treffen magst, wo macht ihr das? Wo trefft ihr euch?
To be honest, it's my house or yours.
Ehrlich gesagt, bei mir zu Hause oder bei denen zu Hause, normalerweise. Es ist ja kein Blind Date. Ich denke, dass ich einige Informationen über mein Gegenüber habe und dass ich auch bis zu einem bestimmten Level Vertrauen gewonnen habe. Wenn das nicht so ist, dann treffen wir uns halt an einem Ort, wo mehr Leute sind. Ich weiß nicht, wenn du mit neuen Leuten sprichst, dann ist das wie eine neue Erfahrung. Ich will keine Angst haben. Wenn ich mich wohlfühle, fühle ich mich wohl. Wenn nicht, gibt es kein Treffen und ich gebe auch meine Telefonnummer nicht weiter. Das ist doch, was sie wollen. Sie wollen, dass wir immer in Angst leben und uns die ganze Zeit Sorgen machen. Ich will da nicht mitmachen, weißt du?
Thank you very much. So I let you know when we're going to broadcast it.
Absolutely. Okay. Thanks for caring, actually. That's great.
Bye.
Nice talking to you. Bye-bye.
Egal bei welcher App, egal ob homo oder hetero, bi oder transgender. Ich frage mich, welche Daten wir bei sämtlichen App-Betreibern abgeben und was die damit anfangen. Dirk Engling vom Chaos Computer Club ist von Berufs wegen skeptisch und hat da so eine Ahnung. Ich erzähle ihm von Cyril und Tim, die Grindr nutzen, von Sandra, die sich über Facebook bei Happn einloggt und von Roger, der dasselbe bei Tinder macht, aber seine Freundin darüber kennengelernt hat.
Wie gut ist es oder wie schlecht ist es, die ganzen Dating-Apps mit Facebook verbunden zu haben, weil ich mich nur über Facebook ja anmelden kann?
Na, das ist einfach ein Indiz, inwieweit diese sozialen Netzwerke zur Optimierung ihres Bildes von dir noch weiter in dein intimstes Leben vordringen. Und natürlich muss man doll vorsichtig sein, inwieweit man privateste Dinge über sich in diese Netzwerke reintut und solche spontanen Dating-Abenteuer dort auch Facebook mitzuteilen, ist natürlich ein Problem.
Wie genau? Also ich bin jetzt bei Tinder und ich sage jetzt immer, Brünette finde ich blöd, die schicke ich jetzt nach links und Blonde finde ich top, die schicke ich nach rechts. Sind das schon Informationen, die dann an Facebook gehen und wenn ja, was machen die damit?
Natürlich weiß Facebook das, weil ja die Profile, die du danach aufrufst, sich dann in ein bestimmtes Schema sortieren lassen. Also dann schon allein durch die Profile, die Tinder für dich von Facebook abholt, sagen Facebook mehr, als du wahrscheinlich über dich selber weißt. Die Frage danach ist, was Facebook vor allem in seinen Vorschlägen dann, welche Leute es dir zum Beispiel als Werbebotschafter für bestimmte Produkte mitteilt und wie weit sie dann da in deine Seele eindringen, um noch weiter personalisierte Werbung von bestimmten Männern oder Frauen deines Typs dazu präsentieren. Da sind ja die Möglichkeiten fast endlos.
Ein Online-Sicherheitsdienst hat herausgefunden, dass 80% der Dating-Apps persönliche Informationen an Dritte weitergeben. Und 70% verfügen wohl über eingebaute Möglichkeiten, die unsere wahre Identität enthüllen können. Innerhalb weniger Minuten lassen sich Analysen von Texten durchführen. Analysen, die uns einem bestimmten Persönlichkeitsspektrum zuordnen lassen. Dabei muss nicht nur relevant sein, wen wir attraktiv finden und was wir schreiben, sondern auch zu welchen Uhrzeiten wir aktiv sind und an welchen Orten.
Aber dieses ungute Gefühl ist irgendwie da. Sollte man die Finger davon lassen oder soll man es einfach nutzen und passiert schon eh nichts oder ist auch eigentlich völlig egal? Man schwebt so, also ich schwebe so in der Mitte und frage mich so, ja, was soll ich jetzt machen?
Wie alle neuen Technologien macht es natürlich Spaß, damit zu spielen. Und es wird wahrscheinlich eine Generation geben, die sich die Finger dran verbrennt, aber dann auch ziemlich schnell daraus lernt und die Konsequenzen zieht und den Freunden davon erzählt. Und am wichtigsten ist es einfach zu verstehen, welche Technik dahinter steckt, wer welche Möglichkeiten hat damit und sehr bewusst damit umzugehen und nicht einfach nur die funkelnden neuen Möglichkeiten zu sehen. Aber natürlich ist es schon ein spannendes Werkzeug, was man sich nicht komplett verbauen sollte, wenn man ja weiter Spaß am Gerät haben will.
Irgendwann haben wir vielleicht jemanden gefunden, mit dem wir zusammen sein wollen. App-Betreiber haben dafür längst Programme entwickelt, die Paare bei Laune halten sollen. Couple heißt eine dieser Applikationen, in denen Paare ihr Leben festhalten können. Eine Art gemeinsames Tagebuch. Aber auch die Erotikbranche ist inzwischen auf das Smartphone gekommen. Noch ist sie nicht so weit, den Sex virtuell simulieren zu können, aber es gibt neue Entwicklungen.
Da muss ich jetzt kurz gucken, ob es schon genug geladen ist. Weil die haben wir gerade seit 20 Minuten erst im...
Sabine Schwarz betreibt ein Erotik-Fachgeschäft in Berlin. Gerade ist eine frische Lieferung mit Vibratoren gekommen, die per App gesteuert werden können.
Was genau für Spielzeuge sind das und wozu brauche ich dafür das Smartphone?
Ja, das ist so der neue Trend, dass man eben auch über die Entfernung miteinander spielen kann, dass Paare, der eine benutzt es und führt es eventuell auch ein und der andere sitzt vielleicht in einer Büroatmosphäre am anderen Ende der Welt und könnte dann das Produkt steuern, wann immer er meint, dass er es an- und ausschalten möchte und natürlich auch dann die Intensität bestimmen kann.
Ist es denn die Weiterführung von einer Sache, die es schon immer gab, oder ist das was ganz Neues, was Paare jetzt für sich erst entdecken können über diese technische Möglichkeit?
Also das ist absolut neu. Also die ersten ferngesteuerten Produkte im Luxussegment, die auch von der technischen Verbauung her hochwertiger sind, die gibt es ungefähr seit 2 Jahren. Und die App-gesteuerten Geschichten, die gibt es jetzt seit September 2014.
Entwickelt hat eines der Modelle Suki Dunham von Oh My Bot aus den USA. Ich erreiche sie an der Ostküste der Staaten und will wissen, warum das Smartphone nicht mehr einfach nur neben dem Bett liegen, sondern auch das Sexualleben beeinflussen soll.
So, when I was a kid, a young person, you know, say 14 or whatever, my first intimate.
Als ich noch ein Kind war, vielleicht so 14 Jahre alt, da war es meine erste intime Handlung, im Kino Händchen zu halten oder jemanden auf der Tanzfläche in der Schule zu küssen. Heute machen junge Leute ihre ersten Erfahrungen auf Skype oder Snapchat. Das alles passiert halt in dieser digitalen Welt, ob die Leute das mögen oder nicht.
Digital world and whether people like that idea or not, it's kind of there. You know, you climb into bed at night with your partner and instead
es ist so. Du gehst abends mit deinem Partner ins Bett und anstatt miteinander rumzumachen, hast du da dein iPad und spielst darauf herum. Warum nutzen wir also diese Technologie nicht, um Paare wieder miteinander zu verbinden?
Wer nutzt das denn bisher? Sind das Geschäftsleute oder geht das durch alle Schichten durch?
Ich gebe dir ein Beispiel von einem besonderen Kundenkreis, der unser Produkt einfach liebt. Wir haben viele Leute vom Militär. Also, wenn du irgendwo stationiert bist und dein Ehepartner zu Hause ist, ist das ein wundervoller Weg, miteinander verbunden zu sein. Ganz intim, obwohl dazwischen tausende Meilen liegen. Die Welt ist kleiner geworden und Leute arbeiten überall auf der Welt. Es gibt viele Fernbeziehungen.
Wie funktioniert diese Verbindung technisch? Über wessen Server läuft das?
Das passiert alles über Google Plus. Also, um dich zu verbinden, brauchst du einen Google Plus Account und die Frau braucht auch einen solchen Account. So findet und verbindet ihr euch.
Warum machen Sie das ausgerechnet über Google? Dem würde ich jetzt wirklich ungern solche Daten und Informationen anvertrauen.
Wir wollten sehen, von einer Company-Perspektive, obviously, when you release a product, you always want to kind of make sure that the market
aus Perspektive eines Unternehmens muss man immer schauen, dass das Produkt auch auf dem Markt bestehen kann. Investitionen in Software und Server sind groß. Aber gerade arbeiten wir an einer Peer-to-Peer-Verbindung, die unsere eigenen Server verwendet, sodass wir Google Plus komplett rausnehmen können. Das machen wir aber vor allem, weil beispielsweise in China Google gar nicht erlaubt ist. Wenn wir also den Kunden dort unseren Service anbieten wollen, dann brauchen wir Server, die in China sind. Nur so können sich auch die Leute dort miteinander verbinden. Es gibt also viele Gründe, von Google wegzugehen.
Move away from Google.
Was ist, wenn jemand meinen Account hackt? Das könnte einigermaßen unangenehm werden, oder?
Well, first of all, she would have to accept that.
Zuerst einmal muss die Benutzerin dem Zugriff von außen zustimmen. Das geht vielleicht schief, wenn jemand den Google Plus Account irgendwie hackt. Aber dann müssen die schon auch wissen, dass du diese App auch hast.
Was ist für die Zukunft geplant? Das wird ja nicht alles gewesen sein.
I can tell you actually that we kind of gave a sneak peek to this year at CES because we were at CES, the Consumer Electronics Show.
Was ich bereits sagen kann, ist, dass wir in diesem Jahr auf der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, der größten Verbrauchermesse in den Vereinigten Staaten oder eigentlich von der ganzen Welt, dass wir dort eine App präsentieren werden, die für die Smartwatch erhältlich ist. Wir geben dort erstmal nur einen kleinen Einblick. Wir hoffen aber, das im Frühjahr fertig zu haben. Außerdem, in unserer App wollen wir biometrische Daten verwenden, um unsere Vibratoren zu steuern. Wenn du also in Berlin bist und ich hier und wir verbunden sein wollen, kann dein Herzschlag meinen Vibrator kontrollieren.
Which is pretty cool.
Das ist echt cool.
Yes, of course. Wir werden uns vielleicht nie mehr näher kommen. Das war Breitband, App und Sex, wie das Smartphone unser Liebesleben verändert. Es sprachen Florian Prokop, Konstantin Beetz, Margarete Wohlan, Stefan Karkowski und andere. Redaktion Jana Wuttke. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
Wie geht es wieder aus hier oben? Ja, genau. Jetzt hat es noch einen Modus bekommen.
Immer auf den Startknopf ein paar Sekündchen drucken und dann geht es aus, so wie bei allen anderen Produkten auch.
Wie beim Toaster.
Wie beim Toaster, ja.
Alles klar, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2015. Infos zur Sendung, Podcast und Stream gibt's auf breitband.deutschlandradiokultur.de.